die Presse.
Terrorismus, Extremismus und veränderte geopolitische Verhältnisse. Im 21. Jahrhundert scheint alles radikaler geworden zu sein. Mein Name ist Christine Meierhofer, das ist Was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Was kennzeichnet die veränderten Verhältnisse unserer Zeit? Welche Ideologien und Machtkämpfe stehen dahinter? Und wie können wir diesen Entwicklungen begegnen? Genau über diese Fragen hat Presse-Vize-Chefredakteur Christian Ulsch auf einem Panel der Buch Wien mit dem Experten für Terrorismusforschung Peter Neumann und der Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter debattiert. Harter Tobak, wie Christian Ulsch selbst das bezeichnet. Viel Spaß beim Zuhören.
Mein Name ist Christian Ulsch, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse und auch zuständig für die Auslandsberichterstattung. Es ist meine große Freude, zwei wirklich renommierte Wissenschaftler aus Deutschland hier begrüßen zu dürfen auf der Bühne. Wir haben heute etwas harte Kost und greifen auch thematisch ins oberste Regal. Es wird gehen um die radikalisierte Weltordnung, das Wiederaufkommen oder Beharren des religiösen Extremismus. Wir werden auch über Terror reden, aber keine Angst. Wir haben hier zwei Gäste, die auch solche schwergängigen Themen leichthändig servieren können und vor allem in der Lage sind, komplexe Sachverhalte in einfachen Worten darzustellen. Ich glaube, das zeichnet beide aus. Wenn ich kurz vorstellen darf, Susanne Schröter, Ethnologin, sehr bekannt im deutschsprachigen Feuilleton, weil sie sehr streitbar und klar ist in den Aussagen. Sie hat eine lange Hochschulkarriere hinter sich, ist im Zuge ihrer ethnologischen Studien in Asien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf das Thema Islam gestoßen und hat sich dann, wenn ich das so sagen kann, auch spezialisiert in diese Richtung und auch ein Institut gegründet für globalen Islam in Frankfurt. Herzlich willkommen, Susanne Schröter, bitte um einen kleinen Applaus. Kann auch ein großer sein. Sie hat ihr neuestes Buch mitgenommen, das heißt Der neue Kulturkampf, und auch politischer Islam hat sie mitgenommen auf den Tisch. Sie können die Bücher dann später an dem Stand drüben.
Ja, erfreut sich ungeahnter Popularität wieder, was eine Autorin begeistert.
Peter Neumann muss ich eigentlich hier nicht vorstellen, also häufiger Gast im österreichischen Rundfunk und Fernsehen, ZIP 2, ist dann meistens aus London zugeschaltet. Weil dort dort unterrichten sie auch Security Policies dort. Ein ausgebildeter Politikwissenschaftler. Und ich habe gelesen, mit einem ganz kurzen Intermezzo auch als Radiojournalist, aber ganz zu Beginn ihrer Karriere. Er hat mir vorhin gesagt, dass er die letzten 4 Jahre jedes Jahr ein Buch geschrieben hat, also ein Vielschreiber. Eines hat er mit, aber das ist gar nicht sein Rezentes, das heißt Rückkehr des Terrors und das Neueste.
Immer noch aktuell.
Immer noch aktuell und das Neueste heißt Das Sterben der Demokratie, das er gemeinsam mit Richard Schneider geschrieben hat. Da geht es, ist eine Analyse über den Vormarsch der Rechtspopulisten. Herr Neumann, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, um den Rahmen mal abzustecken, Titel unserer Veranstaltung ist Radikalisierte Weltordnung. Jetzt beobachten wir schon seit längerer Zeit, dass es wirklich drunter und drüber geht auf der Welt, dass alte Regeln nicht mehr gelten, die liberale Weltordnung zusammenbricht, Handelsregeln außer Kraft gesetzt werden. Wir schlittern sozusagen von einem Krieg in den anderen, nach dem Ukraine-Krieg, der Gaza-Krieg, der jetzt hoffentlich beendet ist. Wenn Sie es in einer Nussschale zusammenfassen würden, auf welche Art von Weltordnung steuern wir zu und was zeichnet die jetzige Zeit aus? Vielleicht haben Sie auch schon einen Namen dafür.
Also ich habe noch keine genaue Vorstellung, auf welche Weltordnung wir zusteuern. Es ist nur so, wenn man das historisch betrachtet, ungefähr alle 100 bis 150 Jahre ändert sich die Weltordnung. Das System ändert sich, weil neue Kräfte nach oben kommen und weil die tektonischen Platten der Weltordnung an sich reiben. Und wir hatten im Prinzip seit Ende des Kalten Krieges eine vom Westen dominierte Weltordnung. Wir dachten mal, das sei das Ende der Geschichte. Jetzt merken wir, vielleicht ist es doch nicht so. Und es ist natürlich so, dass neue Mächte, wie zum Beispiel vor allem China, aber eben auch politische und soziale Bewegungen neue Ansprüche machen. Und die Konflikte, die wir aktuell sehen an unterschiedlichen Orten in der Welt, in der Ukraine, im Nahen Osten, vielleicht nächstes Jahr schon im Südchinesischen Meer, das sind alles Konflikte, die an den Bruchlinien dieser neuen und alten Weltordnung passieren und wo sich gerade was verschiebt. Wenn Sie fragen, wie nennt man das? Das ist auch etwas, was in der Geschichtswissenschaft beschrieben ist. Wenn eine alte zu neuen Weltordnung übergeht, dann gibt es immer so eine Art Interregnum, eine Zeit von etwa 20 bis 25 Jahren, wo sich die Welt neu sortiert, wo es auch ganz viele Konflikte gibt und wo noch nicht ganz klar ist, was am Ende stehen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der neuen Weltordnung China eine wichtige Rolle spielen wird. Aber wird es noch andere Großmächte geben? Wird Indien einen eigenen Anspruch formulieren? Das wissen wir alles noch nicht. Wir sind mittendrin in dieser globalen Veränderung. Eines steht fest, diese neue Weltordnung wird wahrscheinlich weniger westlich, weniger europäisch und möglicherweise oder sicher auch weniger demokratisch sein. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung für uns als westlich-demokratische Europäer.
Frau Professor Schröter, Sie konnten nicht alle Bücher mitnehmen, die Sie geschrieben haben. Sie haben auch geschrieben über den Westen und die Selbstüberhebung und falsche Selbsteinschätzung auch des Westens. Wo bleibt in dieser neuen Weltordnung Ihrer Ansicht nach der Westen? Gibt es den Westen überhaupt noch in der Form, wie wir ihn kannten und wie wir ihn subsumiert haben unter diesem Begriff?
Na, dazu muss man erstmal fragen, was ist denn der Westen? Ja, das ist ja nicht so ganz einfach. Der Westen ist zwar ursprünglich Europa und seine Satelliten, aber letztendlich ist der Westen auch eine Idee gewesen, nämlich die Idee einer freiheitlichen Demokratie, der Rechte der Einzelnen gegen das Kollektiv, der Säkularisierung, der Trennung von Religion und Politik und ähnliches mehr. Also diese liberale Demokratie ist eigentlich das Symbol für den Westen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die Entwicklung der letzten Jahre, vielleicht letzten 20 Jahre, da sehen wir auf der einen Seite, dass sich die globalen Kräfteverhältnisse verschieben, jetzt ganz, ganz sichtbar, ja, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ganz deutlich. Dann hat Europa sehr stark versucht, die europäische Karte zu spielen, die westliche Karte. Wir werden jetzt unsere Beziehungen mit Demokratien in der Welt verstärken. Als allererstes hat Indien Europa eine Absage erteilt. Die Inder haben gesagt, also sie würden sich mal nicht so festlegen. Die Europäer sollen mal lieber vor der eigenen Haustüre kehren. Das, was jetzt da gerade der Krieg ist, der die Europäer so sehr beeindruckt. Solche Kriege gab es in den Ländern des globalen Südens schon sehr viel mehr. Das hatte niemanden interessiert. Das heißt, Indien hat auf die Doppelmoral des Westens hingewiesen. Und andere Staaten haben das ebenso gemacht. Also es war nicht so einfach zu sagen, wir machen jetzt eine Allianz der Demokraten. Die Allianz der Demokraten unter Leitung des Westens existiert in der Form nicht mehr. Und jetzt haben wir neu mit der zweiten Amtszeit Donald Trumps auch nochmal einen unglaublichen Riss in den transatlantischen Beziehungen. Und da sehen wir auch in Europa, was das bedeutet. Das bedeutet zum Beispiel, wir können uns gar nicht alleine verteidigen. Wir machen immer einen auf dicke Hose, aber da ist gar nichts, ja. Und das ist natürlich ein Problem. Wirtschaftlich genau das Gleiche. Unglaubliche moralische Ansprüche an Menschenrechte, an Klimagerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit etc. Aber letztendlich kann man es nicht durchsetzen, weil keiner mitzieht. Ja, Europa möchte nach Ursula von der Leyen der erste klimaneutrale Kontinent werden. Wenn man außerhalb Europas sich mit politischen Akteuren unterhält, dann sagen die Leute, ihr seid doch völlig verrückt, aber uns freut's, ja. Weil da, wo eine Leerstelle entsteht, gehen andere hinein. Und all diese Vorstellungen, die es 2022 noch gab, Decoupling, also Abkopplung von China, das Gegenteil ist der Fall. Die deutschen Unternehmen investieren umso mehr in China. Nachhaltige Energieerzeugung geht ohne China gar nicht. Ja? Weder die Windräder noch die Solarkollektoren funktionieren so. Das heißt, in welche Zeit laufen wir hinein, um das nochmal aufzugreifen? Ich würde sagen, wir gehen in eine Phase radikaler Pluralisierung hinein, in der plötzlich Interessenskonflikte mit wirtschaftlicher Kraft, mit militärischer Kraft unterlegt zu großen Konflikten werden. Und die Europäer stehen ein bisschen staunend am Rand und sehen, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Und dazu sind sie noch, und das habe ich in meinem letzten Buch beschrieben, eigentlich in einer schlechten Situation, weil sie auch im Inneren Zerreißkräfte haben, die sie gar nicht mehr bewältigen können. Ja, wir haben auf der einen Seite eine Linke, die immer mit autoritäreren Mitteln versucht, ihre Ziele durchzusetzen. Und wir haben eine erstarkende Rechte, die, wie wir in den USA sehen, nicht weniger autoritär ist. Und dazwischen ist sozusagen eine erschrockene Mitte, die kaum bewegungsfähig ist. Damit mal Schluss.
Vielen herzlichen Dank. War schon fast ein Vortrag. Herr Professor Neumann, sehen Sie das ähnlich? Konstatieren Sie da auch diesen Riss zwischen USA und Europa? Ich glaube, das lässt sich ja gar nicht mehr leugnen. Und glauben Sie auch, dass sich die USA auf Dauer abwenden von Europa, sich konzentrieren auf den asiatischen Raum und deshalb Europa sich der bitteren Wahrheit stellen muss, dass es auf sich allein gestellt ist, also vor allem auch verteidigungspolitisch auf Dauer?
Ja, im Prinzip stimme ich Frau Schulter dazu. Wir haben eine Situation lange Zeit, Jahrzehnte gehabt, in der wir uns auf Amerika verlassen haben, blind verlassen haben und in der wir auch Amerika im Prinzip damit beauftragt haben, zum Beispiel für unsere Sicherheit zu sorgen, für die Offenheit der Weltmeere, für die Offenheit des Welthandels, von dem europäische Staaten massiv profitiert haben. Und wir haben gesagt, wir sind von Freunden umgeben, wir sind gute Menschen und wir konzentrieren uns darauf, global Geschäfte zu machen. Und jetzt merken wir, dass es nicht mehr garantiert. Die Amerikaner ziehen sich zurück und möglicherweise geht das noch ein paar Jahre lang gut. Aber egal, wer nach Donald Trump Präsident wird, dieser Trend wird sich im Großen und Ganzen fortsetzen. Verschiedene amerikanische Präsidenten, beginnend mit Obama, haben klargemacht, dass der Schwerpunkt der neuen Weltordnung, die sich Amerika vorstellt, nicht im Atlantik liegt, sondern im Pazifik. Dass sie sich also nicht mehr Richtung Osten orientieren, sondern Richtung Westen. Und das bedeutet für Europa, wir müssen anfangen, auf eigenen Füßen zu stehen. Das merken wir ganz besonders beim Thema Sicherheit momentan, wo wir wissen, wir sind von Amerika abhängig und wir müssen uns schnell so entwickeln, dass wir für uns selbst Verantwortung übernehmen können.
Ja? Ist das nicht das Problem Europas? Also ich würde es so sagen, das Problem Europas ist nicht, Probleme zu erkennen. Das sind wir vielleicht ganz gut, aber das Problem ist ja ganz offensichtlich, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und auch schnell umzusetzen.
Das ist auch ein Problem, aber ich glaube, das tiefer liegende Problem ist, dass wir wahrscheinlich seit Jahrhunderten daran gewöhnt sind, dass Europa der Nabel der Welt ist. Hier passiert alles, von hier geht alles aus. Wir haben uns in den letzten paar Jahrzehnten dran gewöhnt, okay, da sind die Amerikaner, aber das sind ja im Prinzip auch Europäer oder Stiefkinder der Europäer. Und die Tatsache, dass die Musik woanders läuft und dass Europa im Prinzip eine Peripherie ist für das, was in der neuen Weltordnung passieren wird, das haben wir noch nicht ganz gecheckt. Und ich glaube, da ist es auch so, dass viele Regierungen noch nicht entsprechend handeln und auch natürlich die Bevölkerungen noch überhaupt nicht verstanden haben, was momentan passiert.
Frau Professor Schröter, es gibt ja die Idee, sozusagen wie zur Überbrückung eine liberale Weltordnung zu erhalten oder zu bauen rund um die USA. Also dass sich Europa zusammentut mit Kanada, mit Australien, mit Japan, mit Südkorea, also mit den verbleibenden Demokratien. Erstens, halten Sie das für eine gute Idee und zweitens, halten Sie das für eine ausreichende Strategie?
Also ich halte es immer für eine gute Idee, mit Demokratien zusammenzuarbeiten. Ich bin immer auch noch der Meinung, dass die liberale Demokratie die beste aller Regierungsformen ist. Also obwohl da mittlerweile viel Kritik dran aufgekommen ist, ich glaube immer noch, das ist was ganz Besonderes, weil der Mensch an sich im Mittelpunkt steht, der Mensch Rechte hat. In anderen Gesellschaften hat der Mensch nicht diese Rechte. Also da sind wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Aber und deshalb finde ich es wichtig, mit Demokratien sich zu verbünden. Aber das wird nicht reichen. Das wird weder wirtschaftlich reichen, noch wird es geopolitisch ausreichen. Das heißt, wir müssen auch mit Gesellschaften, mit Staaten zusammenarbeiten, die keine Demokratien sind. Wir müssen zum Beispiel kann China nicht ausklammern. Das wäre völlig idiotisch. Und in den Ländern des sogenannten globalen Südens ist die Anzahl der Demokratien doch relativ überschaubar. Und selbst diejenigen, die Demokratien sind, wie Indien, wenn wir uns anschauen, die religiösen Konflikte und wie sie staatlicherseits gelöst werden, der Hindu-Nationalismus etc., wenn man das mal ganz ernst betrachtet, dann sehen wir auch da, dass das mit der Durchsetzung von Menschenrechten, vielleicht nicht ganz so ist, wie man sich das gerne vorstellt. Dennoch werden wir zweifellos mit anderen Staaten in irgendeiner Weise zusammenarbeiten und wir sollten uns meiner Meinung nach nicht schleunigst abgewöhnen, immer mit dieser Überheblichkeit auf andere Regierungschefs zu schauen und immer so zu tun, als ob wir die Engel seien, die da gerade vom Himmel heruntergekommen sind.
Wer ist hier das Wir?
Das Wir sind europäische Politiker, die der Meinung sind, wir sind diejenigen, die den richtigen Zugang zur Klimagerechtigkeit haben. Wir sind diejenigen, die den richtigen Zugang zu Arbeitsgerechtigkeit haben, also Lieferkettengesetze bei uns in Deutschland. Und dabei natürlich auf ganz andere Ökonomien stoßen und immer wieder, ich spreche jetzt mal für die deutschen Politiker, immer wieder in einer sehr belehrenden Weise dumm auffallen. Dumm auffallen, weil natürlich der Punkt der ist, dass die Europäer eben, genau wie Sie gesagt haben, nicht mehr der Nabel der Welt sind, sondern die anderen möglicherweise in einer weit stärkeren Position sind. Und wenn man, sage ich mal so, wenn man jetzt eine große Klappe hat, aber hat überhaupt nichts anzubieten, dann wird das absolut schräg.
Herr Professor. Ja, man merkt das ja auch. Also ich zeige immer gerne als Beispiel eine Karte mit den Ländern, die sich den Sanktionen gegen Russland angeschlossen haben, den ökonomischen Sanktionen. Wenn wir jetzt während der 80er wären, während des Kalten Krieges, wo die Führerschaft des Westens in großen Teilen der Welt unbestritten war, dann hätten sich alle Länder in Lateinamerika, unsere ganzen Verbündeten in Afrika, im Nahen Osten, große Teile Asiens automatisch diesen Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Wenn wir uns die Karte allerdings heute anschauen, dann sehen wir, es gibt keinen Staat in Lateinamerika, der sich diesen Sanktionen angeschlossen hat, keinen Staat in Afrika, keinen Staat im Nahen Osten, noch nicht mal die engsten Verbündeten des Westens.
Ist doch weit weg Sanktionen. Für diese Staaten.
Ja, aber trotzdem, in Asien nur 4 Staaten haben sich dem angeschlossen und deswegen funktionieren diese Sanktionen auch in vielerlei Hinsicht nicht. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwie pro Russland bin oder so, aber diese Methode, Russland sozusagen dadurch in die Enge zu drängen, hat nicht funktioniert, weil der Westen nicht mehr die Anziehungskraft hat, die er früher gehabt hat. Jetzt will ich noch eine Sache sagen.
Was bleibt vom Westen, wenn wir das auch noch bleiben lassen? Wenn wir darauf verzichten, auf Menschenrechte?
Nein, wir verzichten überhaupt nicht drauf. Was ich sagen möchte ist, und das stimmt auch mit Frau Schröter überein, wir müssen viel agiler und flexibler werden, wenn es um Bündnisse und Allianzen geht. Das eine ist zu sagen, wir machen jetzt eine permanente Allianz der westlichen Staaten außer Amerika. Aber wir sehen ja gerade auch in der EU, diese 27 Staaten, auch wenn sie alle Demokratien sind, stimmen auch bei fundamentalen Fragen nicht immer überein. Sehr starre Formate sind, glaube ich, nicht besonders hilfreich. Wir müssen viel agiler werden. Wir müssen zum Beispiel jetzt nach Asien gehen. In Asien gibt es mehr Länder als China. Es gibt Vietnam, es gibt Indien, es gibt Südkorea. Das sind unglaublich dynamische Volkswirtschaften. Die Allianzen, die in 20, 30 Jahren die Welt bestimmen werden, die entstehen jetzt. Und deswegen sage ich auch immer Diplomaten hier in Wien, aber auch in Berlin und anderen Städten, eigentlich müsstet ihr jetzt aktiver sein denn je zuvor, nicht nur Krisenmanagement betreiben, sondern die neuen Allianzen aufbauen, die das nächste oder den Rest des 21. Jahrhunderts bestimmen werden.
Aber diese Allianzen würden zweifellos bedeuten, dass wir unsere Wirtschaft stärken müssen, weil Nationen ohne eine starke Wirtschaft können auch den asiatischen Ländern, die nämlich nach Wohlstand streben, nichts anbieten. Wir können nicht glauben, dass wir nur mit einer Menschenrechtsrhetorik großartig punkten. Da sind viele große Teile der Bevölkerung in den asiatischen Staaten immer noch arm. Das heißt, denen mit einer Verzichtsrhetorik zu kommen, wie das bei uns so populär ist, da stößt man auf vollkommenes Unverständnis. Die Leute sagen mit großem Recht, wir wollen den Luxus, den ihr habt, auch haben.
Widerspricht Ihnen keiner?
Oh ja, ich nicht. Jetzt sind wir uns plötzlich so einig. Das letzte Mal auf der Bühne waren wir uns aber gar nicht einig.
Kommt bestimmt.
Es kommt schon noch.
Wenn es um Islam geht.
Finden Sie, dass Europa gut darin ist, seine Interessen zu definieren? Weil Voraussetzung für die Bildung von Allianzen und für das unvoreingenommene Zugehen auf andere Staaten wäre ja, dass man für sich definiert hat, was man eigentlich will.
Genau.
Ja, und da ist viel Luft nach oben. Ja, also bis jetzt sehe ich, dass in den zentralen Fragen gibt es noch keine Einigung. Stattdessen muss ich mal sagen, vielleicht widersprechen Sie mir da, mutiert Brüssel gerade zu einem Bürokratie-Moloch, der will auch wieder nicht, meine Güte, wir finden überhaupt keine Gegensätze mehr.
Wir schaffen das schon.
Und wenn ich mir anschaue... Ja, ich war die Radikale, okay. Wenn ich mir anschaue, gemeinsame Rüstungsvorhaben mit Frankreich, ja, große Pläne, die scheitern alle daran, weil keiner nachgeben will, ja, weil das Gemeinsame gar nicht in den Mittelpunkt gestellt wird. Und ich glaube, wenn Europa tatsächlich überleben will als Einheit oder zu einer Einheit werden soll, jenseits der Bürokratie, eine lebendige Einheit, dann müssen auch Interessen zurückgestellt werden. Da muss man vielleicht auch mal dem anderen mehr nachgeben. Und das bezieht sich aber nicht nur auf Deutschland oder Österreich, sondern auch auf alle anderen Staaten.
Zu welchem Grad sind vorhin beide gemeint, dass den Westen ja die liberale Demokratie ausmacht und ein Wesen davon ist, also Freiheitsrechte, Demokratie. Zu welchem Grad ist eigentlich diese liberale Demokratie in Europa, aber auch in den USA, nicht nur von außen, sondern auch von innen unter Druck?
Also ich glaube, sie ist unter Druck. Und das sehen wir im Prinzip seit 15 Jahren. Es gibt, glaube ich, drei Ereignisse oder drei Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wir in vielen westlichen Demokratien eine Erosion sehen von liberaler Demokratie. Die erste Entwicklung, mit der es angefangen hat, war eigentlich die globale Finanzkrise Ende der 2000er Jahre, wo nicht in Deutschland und nicht so sehr in Österreich, aber in vielen anderen europäischen Ländern und auch in den USA auch zum ersten Mal zum Beispiel populistische Bewegungen sehr stark an Zustimmungen gewonnen haben. Wir haben zum Zweiten natürlich die Migrationskrise gehabt, 2015-16, die sich dann auch fortgesetzt hat, wo viele Leute gesagt haben, nicht nur gibt es kein Wachstum mehr, nicht nur steigen die Löhne nicht mehr, wir haben auch das Gefühl, dass sich die Demografie zu viel und zu schnell und zu stark verändert, wir kommen da nicht mehr mit. Und dazu, das ist die dritte Entwicklung, haben wir die sozialen Medien, die das alles nochmal unglaublich befeuern und die aus allem eine Empörungsspirale machen, wo sich also traditionelle Institutionen, die Anker der liberalen Demokratie waren, überhaupt nicht mehr Gehör verschaffen können. Und seitdem haben wir in vielen, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Österreich, in allen europäischen Demokratien eigentlich die gleiche Geschichte, nämlich dass die unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums auseinanderdriften und dass es immer schwieriger wird für diejenigen, die sich, wie ich zum Beispiel, in der Mitte verorten, sich Gehör zu verschaffen oder überhaupt viel schwieriger wird, es überhaupt möglich zu machen, nuancierte Meinungen zum Ausdruck zu bringen. Und ich denke, das ist eine schlechte Entwicklung und die macht es auch immer schwieriger für uns als liberale Demokratien, die großen Reformbedarf haben, überhaupt Mehrheiten für diese Reformen zu gewinnen, um die dann tatsächlich auch durchzusetzen.
Frau Schröter, wie erklären Sie, kurz, ich bitte gerne, wenn Sie dann Stellung nehmen, aber wie erklären Sie das Aufkommen populistischer Parteien? Ist es vielleicht nicht so, dass diese Parteien schlicht und einfach eine Repräsentationslücke füllen, weil sie Themen stärker aufgreifen, die traditionelle Parteien eher vernachlässigt haben?
Ja, absolut. Meiner Meinung nach ausschließlich deshalb. Nehmen wir mal in Deutschland die AfD, die Alternative für Deutschland, ja? Die hat sich gegründet im Rahmen der Finanzkrise als Professorenpartei. War eine Winzpartei, ja? Unter der 5%-Hürde. Dann kam die Flüchtlingskrise. Angela Merkel war der Meinung, man könne ein Staatsgebiet nicht dicht machen. In der Corona-Krise konnte sie es dann durchaus, aber da hat sie quasi eine Flüchtlingspolitik befeuert, die doch von einem großen Teil der Bevölkerung zumindest auf mittlere Sicht abgelehnt worden ist, weil die negativen Konsequenzen gar nicht mitbedacht worden sind. Das können wir ganz genau sehen. Von einer Partei, der AfD, die 3,5% hatte vor dieser Flüchtlingskrise, ist sie danach in einen zweistelligen Bereich gerutscht. Und diese Migrationskrise oder die Migrationspolitik, die gemacht wird in Deutschland, das ist in anderen europäischen Ländern nicht anders. In Österreich ist es im Übrigen auch ähnlich, führt dazu, dass sich ein Teil der Bevölkerung, zwar aus allen Parteien, das können wir sehen, aus allen Parteien, nicht mehr repräsentiert wird von ihren Parteien. Die fühlen sich nicht mehr ernst genommen. Und da gab es verschiedene Dinge. Es gab die Corona-Politik, es gab die Flüchtlingspolitik, mittlerweile ist es auch ein Teil der Umweltpolitik, der Klimapolitik. Und so ist das eben in Demokratien. Wenn sich ein Teil des Souveräns, die Bevölkerung ist ja der Souverän, eines Teils des Souveräns nicht mehr von den Parteien repräsentiert fühlt, dann wählen sie in einem demokratischen Land eine Alternative. Und wenn diejenigen, die ganz offensichtlich die Bevölkerung nicht zufriedenstellen oder einen großen Teil der Bevölkerung nicht zufriedenstellen durch eine eher linke Politik, dann wählt man eine rechte Politik. Und so haben wir das. Wir haben im Prinzip eine starke Bewegung nach links bis hin in Parteien der Mitte hinein. Also die CDU beispielsweise in Deutschland hat durch Angela Merkel doch einen sehr klaren Linksruck erlebt. Und daraufhin gibt es jetzt einen Rechtsruck. Das können wir in den USA im Übrigen auch anschauen. Die Demokraten haben sich in gewisser Weise radikalisiert links. Es gab eine große Woke-Bewegung beispielsweise an den Universitäten, wo reihenweise Wissenschaftler gecancelt worden sind, weil sie Themen angesprochen haben, die man hätte nicht ansprechen dürfen. Hatte viel mit dem Islam zu tun, hatte aber auch mit anderen Dingen was zu tun. Jetzt kriegen wir die massive Gegenbewegung unter Donald Trump, die sich der gleichen Methoden des Repressiven bedient, allerdings diesmal von Staatsseite. Vorher war es eher aus dem System heraus. Das heißt, die beiden Bewegungen, einmal nach links, einmal nach rechts, korrespondieren ja miteinander. Und dabei gehen nun leider auch, weil sie die Freiheitsrechte ja mit Recht angesprochen haben als Grundlage der liberalen Demokratien, gehen auch die Freiheitsrechte immer mehr verloren. Und das, da will ich nochmal den Schlenker nach Europa machen. Europa hat einige Maßnahmen jetzt erlassen unter Frau von der Leyen, die freiheitsfeindlich sind. Den Digital Service Act beispielsweise ist ein Zensurinstrument, nichts anderes. Jetzt soll da nochmal eins draufgelegt werden mit Maßnahmen gegen Desinformation, Hass und Hetze. Das sind diese Buzzwords. Und man fragt sich immer, was ist denn da bitteschön mit gemeint? Wer legt denn fest, was Hass und Hetze und Desinformation ist? Und da hat man jetzt NGOs beauftragt, die als Faktenchecker, als Experten dann das beurteilen wollen. Diese Faktenchecker kommen aber aus der woken Linken weitgehend. Das heißt, es ist sehr klar.
Also Sie interpretieren das als Gegenpendelbewegung. Und das Problem ist halt nur, dass populistische Parteien in der Regel wenig konstruktiv sind und wunderbar sind im Aufzeigen von Problemen.
Aber nicht in der Lösung.
Und wenn ich mich ganz täusche, auch konservative Parteien eigentlich seit 10 Jahren auch versuchen, thematisch hinterherzulaufen. Aber irgendwie schaffen sie es nicht.
Ja, wenn man es überholt. Da können wir vielleicht nochmal näher reingehen, warum sie das nicht schaffen. Also wo der Hase im Pfeffer liegt sozusagen. Aber wichtig ist es zu verstehen, dass wenn man beim Kampf gegen rechtspopulistische Bewegungen selber fragwürdige Methoden anwendet, dann wird man zweifellos genau diese rechtspopulistischen Bewegungen stärken, weil die ja mit einiger Berechtigung darauf hinweisen können, dass da mit der Demokratie auch Schindluder betrieben wird. Also ich würde immer raten, von daher zu sagen, die wesentliche Grundlage unserer liberalen Demokratien ist die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit. Und jeden Millimeter, den wir davon abweichen, egal aus welchem Grund, schadet der Demokratie. Das heißt, freie Debatte, freie Auseinandersetzung, natürlich nicht jenseits der Strafbarkeitsgrenze. Alles, was strafbar ist, tatsächlich muss natürlich strafrechtlich verfolgt werden. Aber unterhalb der Strafbarkeitsgrenze halte ich, und da bin ich dann vielleicht radikalliberal, halte ich die freie Rede für essentiell für eine Demokratie. Weil alles, was wir nicht auf
sind
der großen...
Sind auf jegliche Kontrolle? Also für mich beispielsweise sehr auffallend, dass jetzt auf X, vormals Twitter, man ja alles twittern kann, ohne dass irgendjemand...
Das ist halt, das Gespräch kurz bitte unterbrechen darf, aber das ist halt genau das Problem. Wir sind alle für Meinungsfreiheit. Ich hoffe, niemand in diesem Publikum ist gegen Meinungsfreiheit. Aber im Gegensatz zu Amerika haben wir eben schon ein Verständnis von Meinungsfreiheit, was dann eben auch Grenzen kennt und wo es zum Beispiel gewisse gesetzliche Vorschriften gibt, die unterschiedlich ausgelegt werden können. Ich, und das ist vielleicht auch eine radikale Meinung, glaube, durch die sozialen Medien hat jeder von uns mehr Meinungsfreiheit, als wir jemals gehabt haben. Jeden Scheiß kann man auf den sozialen Medien verbreiten. Wenn keiner zuhören möchte, dann ist das nicht ein Problem der Meinungsfreiheit, sondern eine Tatsache, dass deine Meinung möglicherweise nicht von besonderem großem Interesse ist. Wenn Leute sagen, wie J.D. Vance zum Beispiel in Amerika, es soll überhaupt keine Beschränkung geben zur Meinungsfreiheit, dann ist das für Europäer eine radikale Auffassung. Denn wir haben diese Beschränkungen immer gehabt. Und in dem Moment, wo man Leute dann auch mal dazu bringt, nachzudenken, was das bedeuten würde. Ja, man kann jetzt sagen, okay, der Corona-Gegner, der soll die Freiheit haben, da so zu sagen, was er möchte und möglicherweise auch zu Gewalt aufrufen. Möglicherweise, ja, vielleicht auch, ne? Indirekt oder und so weiter und so fort. Aber würden wir das Gleiche bei einem Antisemiten sagen? Würden wir das Gleiche sagen, wenn jemand radikale, extreme Meinungen zum Beispiel zum Thema Israel verbreitet? Da sind dann dieselben Leute, die ständig von Meinungsfreiheit reden, dann plötzlich auch wieder auf der Seite derjenigen, die sagen, wir brauchen Regulierung, wir brauchen Kontrolle, sowas darf nicht entscheiden. Also entweder gilt's für alle oder es gilt für keinen. Und wir in Europa aus historisch guten Gründen haben gesagt, auch Meinungsfreiheit hat bestimmte Grenzen. Ja, wie man das im Internetzeitalter regelt, das ist es natürlich, was so kompliziert ist. Aber die Idee, dass wir kein Verständnis von Meinungsfreiheit haben wie in den USA, das ist eigentlich in Europa oder war lange Zeit Konsens.
Das stimmt, da haben wir einen Unterschied zwischen den USA und Europa. In den USA gibt es tatsächlich überhaupt keine Grenzen. In Europa regelt das Strafrecht. Das halte ich auch für richtig. Also das Strafrecht setzt die ultimative Grenze, wobei ich zum Teil, also Aufrufe zur Gewalt unterliegen dem Strafrecht, werden aber nicht immer verfolgt, weil Sie ja gerade Antisemitismus angesprochen haben. Gerade hat die größte deutsche Vereinigung von Orientwissenschaftlern, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Nahoststudien, in ihrem Vorstand einen äußerst radikalen Wechsel hingelegt. Die haben mittlerweile Vorstandsvorsitzende, die das Massaker der Hamas als gelungene Widerstandsaktion feiern. Und da muss...
Wortwörtlich.
Also das können Sie nachlesen. Da wundere ich mich ehrlich gesagt, dass da nicht die Staatsanwaltschaft eingreift. Also da haben wir Grenzen, aber das sind nicht die Grenzen der Meinungsfreiheit, sondern da geht es tatsächlich um Legitimation von schwerster Gewalt. Und das... Da bin ich absolut dafür, dass das Strafrecht so etwas unterbietet. Aber das ist etwas anderes, ob jetzt irgendjemand glaubt, dass Corona nicht existiert oder so. Meine Güte, Verrückte gibt's immer.
Inwiefern, Herr Professor Neumann, um einen anderen Themenkomplex jetzt auch anzuschneiden, sind soziale Medien oder spielen soziale Medien eine Rolle bei der Radikalisierung jugendlicher Dschihadisten?
Ja.
Sie haben das, glaube ich, recht ausführlich auch dargelegt in dem Buch Rückkehr des Terrors.
Das habe ich in der Tat sehr ausführlich in meinem Buch, die Rückkehr des Terrors, dargelegt. Und sie spielen eine große Rolle. Also ich wurde zum Beispiel gestern war ja der 10. Jahrestag der schrecklichen Anschläge in Paris vom Bataclan. Wurde ich also sehr häufig gefragt, wie hat sich der Terror verändert? Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns heute anschauen, wie sich junge Menschen, und es werden immer jüngere Menschen, größtenteils Teenager auch, wie die sich radikalisieren, dann ist das eben noch stärker als vor 10 Jahren im Internet. Und soziale Medien spielen da eine sehr, sehr große Rolle. Große Plattformen wie TikTok und Instagram, auch verschlüsselte Chaträume wie zum Beispiel Telegram. Und das ist eben ein Riesenproblem, dass diese großen sozialen Netzwerke wie zum Beispiel TikTok eben sehr stark algorithmisch amplifizieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich einmal auf ein Palästina-Video draufklicke, kriege ich nur noch Palästina-Videos. Und nicht nur kriege ich nur noch Palästina-Videos, ich kriege immer extremere Palästina-Videos, weil die Plattform glaubt, je empörender und je radikaler der Content, desto länger bleibe ich auf der Plattform drauf. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 10 Jahren, als ich und meine Kollegen sehr intensiv den IS erforscht haben, haben wir uns immer noch Gedanken darüber gemacht, wer sind denn die Influencer, wer sind die wichtigen Leute. Das braucht sich heute keiner mehr machen, weil die Plattform liefert dir bereits die ganzen Influencer. Wenn du einmal auf einen draufgeklickt hast, musst du dir dein Netzwerk gar nicht mehr zusammensuchen. Die Plattform macht das für dich. Und deswegen ist diese algorithmische Amplifizierung, die am extremsten bei TikTok ist, aber bei allen anderen Plattformen auch, eben schon ein Instrument zur Radikalisierung. Und das wird niemals geändert werden, weil das Geschäftsmodell dieser großen Plattformen ist. Das ist die traurige Wahrheit.
Aber ehrlich gesagt nicht nur, sondern die Plattformen reagieren auch einfach darauf, wie lange man auf einer bestimmten Seite steht. Ja, also ich habe ja mich auch viel beschäftigt mit Internetradikalisierung, rechtsextremerweise, aber auch islamistischerweise, bin dann auch auf diese Seiten gekommen. Natürlich kriegt man dann die nächsten. Wenn ich aber dann wieder was ganz anderes mache, ich liebe Katzen beispielsweise und gehe dann auf ein Katzenvideo, dann kriege ich erstmal 20 Katzenvideos und da sind die radikalen Videos weg. Also von daher sind es nicht nur eine Empörungsmaschine, sondern es reagiert auf vermeintliche Wünsche der Konsumenten.
Das ist das eine Element, aber die Idee, dass extremere oder radikalere Inhalte deine Aufmerksamkeit auf dieser Webseite drauf belassen, ist eben auch ein wichtiges Element der algorithmischen Amplifizierung. Und das ist die große Herausforderung, nicht Meldestellen oder sonst was. Die große Herausforderung ist, dass die größten Medienplattformen der Welt, und TikTok wird innerhalb von 2 oder 3 Jahren die größte soziale Medienplattform der Welt sein, hat jetzt schon 1,5 Millionen Abonnenten. Das sind die größten Medienplattformen der Welt, bei denen 50% der Jugend unter 30-Jährigen bekommen fast alle ihre politischen Informationen von diesen Plattformen, dass diese Plattformen kein Interesse daran haben, aus ihrer algorithmischen Amplifizierung heraus nuancierte Meinungen zu promoten. Und das ist sehr negativ für Rechtspopulismus. Das ist eben auch ein großer Faktor, wenn es um islamistische Radikalisierung geht. Und das sieht man ganz besonders seit dem 7. Oktober und dem nachfolgenden Konflikt, wo einfach, wenn man auf diese Plattformen draufgeht, ich möchte hier keinen peinlich berühren und fragen, wie viele von Ihnen sind auf TikTok? Wahrscheinlich nicht besonders viel. Aber man sieht, dass die Wut unglaublich groß ist und die wird eben auch getrieben von diesen Plattformen. Was man da tun kann, leider relativ wenig. Denn die amerikanische Regierung, J.D. Vance, hat glasklar gesagt, wenn es irgendeine Initiative gibt, der Europäer amerikanische Plattformen zu regulieren, und TikTok wird bald auch eine amerikanische Plattform sein, dann wird so wörtlich J.D. Vance während des Wahlkampfs, dann wird Amerika aus der NATO austreten. Also es ist ganz klar die Ansage gekommen. Deswegen mache ich mir auch keine großen Sorgen, ehrlich gesagt, um den Digital Services Act. Der ist zwar potenziell relativ repressiv, wird aber kaum eingesetzt von der Europäischen Kommission, weil die Europäische Kommission Angst davor hat, dass das Konsequenzen Amerikas zufolge haben wird. Also wir haben im Prinzip kein Instrument momentan, um dieser Herausforderung Herr zu werden.
Ich will aber noch auf eine andere Dimension hinweisen. Es sind nicht nur allein die sozialen Medien. Wenn Sie jetzt den Brandbeschleuniger Nahostkrieg für islamistische Radikalisierung, auch linke Radikalisierung, Linksextreme ansprechen, da muss ich sagen, da gibt es natürlich immer das Wechselspiel online-offline. Ja, die Akteure sind ja nicht nur online. Wir haben riesige Demonstrationen in Deutschland gehabt, auf denen islamistische Fahnen geschwenkt worden sind, Hamas-Parolen gebrüllt worden sind. Und das ist dann der Verstärker auf der Straße. Diese Bilder, diese Demonstrationen, die Reden, die gehalten werden, werden wieder aufgenommen, werden wieder auf YouTube, TikTok und Instagram gespielt. Das heißt, wir haben eine ganz starke Wechselwirkung und man könnte meiner Meinung nach zumindest auf der Straße Gewaltaufrufe verhindern. Passiert aber nicht. Und dadurch entsteht natürlich der Eindruck, der Staat macht nichts von wegen wehrhafter Demokratie. Das ist ein guter Ansatz, aber wenn es nicht umgesetzt wird, dann verpufft das natürlich und ermächtigt auch bestimmte Akteure immer weiter zu machen. Das ist natürlich auch eine Radikalisierung, die wir sehen, die deshalb so geschmeidig vonstatten geht, weil die Akteure glauben, sie könnten machen, was sie wollen.
Unlängst wurden, ich meine, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen und für Unruhe sorgen, unlängst wurden Waffenverstecke der Hamas in Wien gefunden und auch Hinweise, dass es solche Verstecke in anderen Städten gibt. Für wie hoch halten Sie eigentlich die Terrorgefahr im Moment in Europa?
Also ich habe das auch in diesem Buch ganz empirisch genau dargelegt, weil ich mir die Mühe gemacht habe, in dem Jahr nach dem 7. Oktober 2023 jeden versuchten und durchgeführten islamistischen Terroranschlag in Europa aufzuzeichnen und zu katalogisieren. Und man konnte feststellen, dass im Vergleich zum Jahr 2022 hat Europol Statistiken dazu herausgegeben, sich die Zahl der versuchten und durchgeführten Anschläge in Europa vervierfacht hat. Das hat man nicht so gemerkt, weil viele dieser versuchten Anschläge nicht passiert sind oder relativ kleine Anschläge waren. Und das ist ja auch ein Kennzeichen der Art von islamistischen Terror, mit der wir uns aktuell auseinanderzusetzen haben. Aber das Volumen ist deutlich, deutlich angestiegen. Was da noch überhaupt nicht drin war, waren potenziell Anschläge der Hamas in Europa. Denn die Hamas hat ja jahrzehntelang aus ihrer Sicht sehr klug entschieden, dass sie Europa als Rückzugsraum benutzt, dass sie dort Geld einsammelt, Unterstützung für Unterstützung wirbt, aber dort keine Operationen durchführt. Und jetzt muss man sich schon fragen, wir haben im Prinzip seit Ende 2023 immer wieder Festnahmen in Europa von mutmaßlichen Hamas-Mitgliedern, die versuchen, Waffenverstecke ausfindig zu machen und von denen gesagt wird, denen vorgeworfen wird, sie würden Anschläge gegen jüdische oder israelische Ziele planen. Und ich denke, man kann schon argumentieren, dass da möglicherweise etwas passiert, vielleicht ein Strategiewechsel. Und wenn das also noch dazu kommt, zu dem großen Anschlagsgeschehen, das wir bereits haben, dann würde die Situation besonders für jüdische Communities sehr bedrohlich. Und was wir eben auch sehen, ist, dass ein großer Teil dieser versuchten und durchgeführten Anschläge, ungefähr 40%, sich immer wieder gegen jüdische und oder israelische Ziele richten.
Kurze Zusatzfrage. Rechnen Sie eigentlich auch damit, dass der Iran in irgendeiner Form zurückschlägt?
Sehr gute Frage. In der Tat, da ist ein ganzes Kapitel in meinem Buch zum Iran. Die iranischen Revolutionsgarden machen ja im Prinzip seit Jahren eine Kampagne gegen Europa, suchen sich immer wieder Ziele aus. Und das hat seit dem 7. Oktober 2023 deutlich zugenommen. Und ich zeige das auch in Statistiken in meinem Buch. Nur ein Satz dazu, weil das mir persönlich ganz wichtig ist. Wir hatten 2022 in Deutschland 3 versuchte Anschläge gegen Synagogen in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund, Essen und Bochum, glaube ich. Und das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in seinem Urteil Ende des Jahres festgestellt, diese Anschläge wurden von staatlicher Stelle im Iran geplant. Also das Oberlandesgericht Düsseldorf hat das offiziell festgestellt. Die offizielle Reaktion der Bundesrepublik Deutschland, null. Nichts. Es gab keine Reaktion und es gab auch
Feigheit, oder?
Ja, Feigheit. Und ich glaube auch, dass auch in der Bevölkerung, wenn Sie jemanden fragen in Deutschland auf der Straße, haben Sie von diesen versuchten Anschlägen auf Synagogen gehört, würden Ihnen wahrscheinlich die meisten Leute sagen, habe ich noch nie davon gehört. Stellen Sie sich mal vor, das wären versuchte Anschläge auf Kirchen gewesen. Da wäre der Teufel los gewesen. Und das zeigt mir, dass jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger noch immer nicht als voll Teil der Gesellschaft akzeptiert werden. Sonst wäre die Reaktion vielleicht eine ganz andere gewesen. Und das ist eigentlich sehr traurig.
Frau Schröter, Sie haben sich ja eingehend auch damit befasst. Wie ausgeprägt sind Ihrer Ansicht nach radikale islamistische Denkmuster mitten in Europa?
Also wenn wir uns mal anschauen, dass im organisierten Islam in Europa, dass der organisierte Islam weitgehend auslandsabhängig ist, ja, abhängig ist von islamisch geprägten Staaten der Türkei, vom Iran, Katar, von Staaten in Nordafrika. Und wenn wir dann nochmal genau gucken, welche Haltung haben diese Staaten zu Israel? Was haben sie nach dem 7. Oktober für Positionen herausgegeben? Wie sind sie mit Hamas und Hisbollah umgegangen? Und dann sehen wir, das ist was sehr Bedenkliches. Der Leiter der türkischen Religionsbehörde, also der Diyanet, der Leiter heißt Ali Erbaş, und der hatte nach dem 7. Oktober gesagt, Israel sei der rostige Nagel im Körper der muslimischen Geografie. Und wer so einen Spruch bringt, ja, impliziert, dass Israel illegitim ist, dass Israel keine Existenzberechtigung hat, und ähnliche Sprüche kommen auch von anderen Politikern aus der islamisch geprägten Welt, zum Teil mit dem direkten Aufruf, Israel zu vernichten. Mittlerweile gibt es von hochrangigen Kadern aus der Muslimbruderschaft, das ist die größte internationale islamistische Organisation, Dependancen auch in Europa, da kommt mittlerweile der Aufruf an die Muslime, einen persönlichen Dschihad zu begehen, um die Sache der Palästinenser zu verteidigen. Und das kann man sich natürlich fragen, was ist denn ein persönlicher Dschihad? Wie soll der denn ausbuchstabiert werden? Heißt das, da geht ein Jugendlicher hin mit dem Messer und versucht, den nächsten Juden umzubringen? Oder heißt das, dass man einen Anschlag ausführt? Das ist auf jeden Fall im höchsten Maße gefährlich, solche Sprüche, weil sie natürlich dazu führen, dass Menschen, Muslime, sich legitimiert fühlen, aufgerufen fühlen, auch gewalttätig vorzugehen, dort, wo sie sind. Das heißt, in Europa, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann passiert das ja auch bereits. Dann passiert das auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Aber die Muslime glauben, dass sie tatsächlich legitim handeln, wenn sie das tun, dass sie vielleicht sogar im Auftrag Gottes handeln. Und das ist nochmal anders als dieser Staatsterrorismus, den Sie angesprochen haben. Das ist noch viel unkalkulierbarer, weil wir ja gar nicht wissen, wer ist denn eigentlich bereit, in irgendeiner Weise gewalttätig zu werden. Man braucht ja nicht viel. Wir wissen ja auch von den letzten Anschlägen, auch in Deutschland, man braucht ein Messer, mehr nicht. Das können Menschen sein, die vorher relativ unauffällig waren. Die gehen auf irgendein Volksfest, die gehen in die U-Bahn etc. Und danach sagen sie so, und das war jetzt ein Teil meines Dschihads. Also diese Propaganda, die ja nicht nur im Internet läuft, sondern die auch ganz tatsächlich über andere Medien verbreitet wird, ist wirklich sehr, sehr gefährlich für unsere Gesellschaften. Und sie ist ziemlich weit verbreitet, weil sie eben unterstützt wird von islamischen Führern in der islamischen Welt. Und es ist nicht nur einfach eine Marotte von TikTok-Imamen, sondern das sind tatsächlich Programme, die auch von Staatspräsidenten wie Herrn Erdogan mit unterstützt werden.
Unsere Zeit ist bald vorbei. Ich mache jetzt etwas, was ein Journalist nie machen wird, darf, also zwei Fragen in einer zu stellen. Trotzdem, mich würden zwei Dinge noch interessieren. Ja. Das eine, nur kurz zur Erklärung, wie ist es, weil für mich ist das wirklich schwer zu verstehen, wie ist es möglich, dass im Jahr 2025 ein extrem rückwärtsgewandtes Denken wie das des Fundamentalismus und des religiösen Extremismus so viele Anhänger findet, auch in Europa? Und was können wir dagegen tun? Wie können wir diese Strömungen in irgendeiner Form zurückdrängen?
Also, wenn man sich das mal geschichtlich anschaut, diese fundamentalistische Welle, die nicht exklusiv ist zum Islam, aber im Islam am stärksten ausgeprägt ist, die hat eigentlich in den 70er Jahren schon begonnen. Also nach dem Weltkrieg in den 50er Jahren gab es großen Optimismus, und es gab das besonders bei denen, die sich mit Religion beschäftigt haben, die haben gesagt, die Welt wird immer rationaler, Religion wird verschwinden. Der große Fortschritt, wir werden immer fortschrittlicher, immer rationaler, immer weniger Geheimnisse müssen erklärt werden, Religion wird verschwinden. Und dann hat sich die Welt eben sehr, sehr schnell geändert, und man hat gemerkt, durch diesen Fortschritt und auch den technischen Fortschritt werden die Fragen eigentlich immer größer. Und auch der Wandel, die Geschwindigkeit des Wandels und die Krisen, die passieren, die bringen Leute nicht dazu, von der Religion wegzugehen, sondern ganz im Gegenteil, diese klare Gewissheit und Identität wiederfinden zu wollen. Und deswegen haben wir den Aufstieg von fundamentalistischen Bewegungen, übrigens nicht nur im Islam, auch in der in der Christenheit und auch im Judentum seit den 70er, 80er, 90er Jahren. Im Islam ist es so, dass das eben tatsächlich eine der dominanten auch politischen Strömungen wurde und dass das das bestimmt, was wir jetzt an politischer Auseinandersetzung mit dem Islam und innerhalb des Islams haben. Was kann man dagegen tun? Ich glaube, in unseren westlichen Gesellschaften ist die Antwort zu differenzieren und nicht zu sagen, alle Muslime sind dasselbe und nicht zu sagen, ihr seid alle verdammt und wir können mit euch nichts anfangen. Wir leben nun mal, und das ist die Tatsache, in Europa in multikulturellen Gesellschaften insofern, als dass wir viele Menschen jetzt hier haben, die vor 50 Jahren hier noch nicht waren. Und wir müssen lernen, auch in westlichen Gesellschaften mit dem Islam zurechtzukommen und nicht alle Muslime zu verdammen, sondern ihnen eine Tür zu öffnen in unsere freiheitliche, liberale, pluralistische und demokratische Gesellschaft. Das erfordert von denen, dass sie Kompromisse machen, aber das erfordert von uns auch, dass wir die Leute dann akzeptieren und sagen, auch Mohammed kann ein Österreicher sein.
Frau Schröter, ein kurzes, Sie haben das Schlusswort, aber ein relativ kurzes bitte. Wir sind jetzt schon fast am Ende der Zeit.
Ja, wir leben in einer säkularisierten Welt. Der Westen ist säkularisiert. Und wir haben verlernt, überhaupt zu verstehen, was religiöse Menschen meinen. Wir glauben immer nicht, dass das Religion ist. Ja, wenn jemand sagt, ich töte im Namen meines Gottes oder ich mache dies oder jenes, weil ich ins Paradies kommen will, dann glauben wir immer, da sind irgendwelche sozialen Missstände hinter, die wir aufdecken müssen. Haben wir sie aufgedeckt und behoben, dann ist die Religion nicht mehr so stark. Das stimmt aber nicht. Religiöse Menschen, nicht nur Muslime, religiöse Menschen, zutiefst religiöse Menschen, glauben das, was die Religion ihnen vorgibt. Und ich glaube, dass wir das ernst nehmen müssen. Ansonsten werden wir nicht verstehen, wie Menschen denken, die sich gegen unsere Gesellschaft wenden und glauben, dafür legitimiert zu sein. Meiner Meinung nach, habe ich doch noch einen Punkt, wo ich nicht ganz mit Ihnen einer Meinung bin.
Ich kann mich mal drauf anziehen.
Ja, das ist das Gute. Ich denke, dass wir klare Regeln brauchen für alle. Dieses Schwammige, wir handeln jetzt mal alles aus, das ist für eine multikulturelle Gesellschaft, die sich schnell verändert, absolutes Gift, weil jeder glauben kann, dass er mit dem nötigen Druck seine Ziele durchsetzen kann. Wir brauchen aber eine gemeinsame Erzählung, wir brauchen etwas, auf das alle verpflichtet sind. Und wenn wir uns anschauen, wo Gesellschaften gut funktionieren, die in einem schnellen Wandel sind, dann ist es dort, wo Regeln klar sind für alle. Und das, was Religion in einer fundamentalistischen Spielart anbietet, ist ja nun auch nichts anderes als klare Regeln. Also von daher klare Regeln setzen.
Aber da widerspreche ich auch überhaupt
nicht. Oh nein, wunderbar. Das gibt's doch nicht.
Ein harmonisches Ende.
Die Frage ist, was diese klaren Regeln sind.
Das besprechen wir das nächste Mal. Vielen herzlichen Dank, Frau Schröter, Herr Neumann.
Und wenn Sie nach diesem Gespräch gerne noch mit zusätzlichem Lesestoff ins Wochenende starten möchten, dann verweise ich Sie auf die Bücher der Panelgäste. Oder bis 7. Dezember können Sie noch die Presse zum halben Preis lesen, digital, gedruckt oder in Kombi. Unter abo.diepresse.com finden Sie das Abo Ihrer Wahl, aktuell um 50% reduziert. Viel Spaß beim Lesen und schönes Wochenende.